Thomas Fricke. Wie viel Bank braucht der Mensch? Raus aus der verrückten Finanzwelt. Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Ließ Bertolt Brecht einen der Protagonisten in seiner Drei-Groschen-Oper fragen. Damit kritisierte der Dichter bereits vor über 90 Jahren asoziale Auswüchse der Finanzbranche. Dieser Satz ist auch heute aktueller denn je. Spätestens seit der großen Finanzkrise von 2007-2008 haben viele Menschen das Vertrauen in die Banken verloren. Plötzlich wirkt es gar nicht mehr so lächerlich, wenn jemand seine Ersparnisse unter der Matratze lagert. Ja, wenigstens kann es dort niemand verzocken. Aber wie konnte es überhaupt zu solch einer katastrophalen Krise kommen? Als die Politik vor 30 Jahren ihre Kontrolle über die Banken abgab, hieß es doch, freie Finanzmärkte würden sich selbst regulieren und so Wohlstand für alle schaffen. Warum genau das Gegenteil eingetreten ist und Krisen in einer Finanzwelt ohne Regeln geradezu vorprogrammiert sind, erklären diese Blinks. Sie zeigen zudem auf, wie derartige Fehlentwicklungen künftig vermieden werden. Blink Nummer 1. Seit die Politik weniger in Bankgeschäfte eingreift, wird die globale Finanzwelt immer wieder von Krisen erschüttert. Wenn wir den Verlauf und die Folgen der letzten großen Finanzkrise von 2007-2008 etwas genauer betrachten, so drängt sich der Eindruck auf, Banken und Börsen könnten tun und lassen, was sie wollen. Woher kommt dieses zu viel an Freiheit? In den 1970er und 1980er Jahren beugten sich Staatsoberhäupter wie Jimmy Carter und Ronald Reagan in den USA sowie Margaret Thatcher in Großbritannien dem Druck der Finanzmärkte und begannen, sie zu deregulieren. Das bedeutet, die Politik zog sich zunehmend von diesen Märkten zurück und löste damit in der Finanzwelt einen Umbruch aus. So konnten Banken zum Beispiel fortan Kredite ohne strenge Auflagen vergeben. Gleichzeitig erfanden sie zahlreiche Produkte, um damit an der Börse zu spekulieren. Bekanntestes Beispiel hierfür sind Zinsderivate. Ein weiterer Meilenstein war die Aufhebung der Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken im Jahr 1999 durch den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Somit durften auch ganz normale Banken an der Börse spekulieren. Die Geldmengen, die fortan auf den Finanzmärkten zirkulierten, wuchsen ins Unermessliche. Kleine und mittelgroße Bankhäuser begannen mit Werten zu jonglieren, die dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt Deutschlands entsprachen. Gleichzeitig stiegen die Gehälter und Boni der Banker in luftige Höhen. Allein in den letzten 3 Jahrzehnten stieg das Durchschnittsgehalt eines Bankers um rund 70%. Dies entspricht kaum der realen Leistungssteigerung von Bankern. Die Welt außerhalb des Bankensektors spürte von der Deregulierung der Banken nicht viel, außer regelmäßig wiederkehrende Krisen. Denn die Deregulierung ermöglichte Spekulationen in völlig neuem Ausmaß. Weltweit wurden riesige Investitionen getätigt, denen keine realen Gegenwerte mehr zugrunde lagen. Dieses Phänomen wird Finanzblase genannt, die irgendwann zum Platzen kommt. Die Krise von 2007-2008 entstand aus einer solchen Finanzblase. Sie erschütterte die globale Finanzwelt und kostet die Steuerzahler überall auf der Welt bis heute Millionen. Aus der Krise, die Ende der 1990er Jahre die Weltwirtschaft erschütterte, hatten die Banken offenbar nicht gelernt. Damals sorgte die Asienkrise für bedrohliche Turbulenzen auf den Finanzmärkten. Hier entstand die Blase durch zu viel Geld, das die Banken in süd- und ostasiatische Länder wie Thailand, Indonesien und Südkorea pumpten. Die Unternehmen dieser Länder wurden deshalb nicht automatisch produktiver. Trotzdem stellten sie im großen Stil Leute ein und investierten die Mittel der ausländischen Geldgeber. Als diese ihr Geld jedoch wieder abzogen, fiel das ganze Kartenhaus plötzlich in sich zusammen und brachte die gesamte Weltwirtschaft ins Trudeln. Blink Nummer 2. Selbst erfahrene Banker lassen sich von ihren Emotionen leiten und fällen dabei folgenschwere Fehlentscheidungen. Die Entscheidungen, die unter anderem zum Entstehen von Finanzblasen führen, werden von erfahrenen Bankern gefällt. Eigentlich sollten sie aus der Vergangenheit gelernt haben und die Folgen ihres Handelns abschätzen können. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Gerade die Protagonisten der Finanzmärkte lassen sich zu oft von ihrem Bauchgefühl leiten. Das ist kein Wunder, wenn wir uns vor Augen führen, wie eng die globale Finanzwelt vernetzt ist und wie viele Faktoren sie beeinflussen. Selbst die stabilste Aktie kann rapide an Wert verlieren, wenn zum Beispiel ein Erdbeben in Nepal große Lagerbestände vernichtet. Weil es also unmöglich ist, die Entwicklung einer Aktie vorauszusagen, folgen viele Banker und Investoren schlichtweg ihrem Bauchgefühl. An einem einfachen Beispiel wird deutlich, wohin das führen kann. Investieren etwa viele Anleger in eine Aktie X, erfahren andere Investoren davon und beteiligen sich an der Anlage. Deren Wert schießt in die Höhe, lange bevor das betreffende Unternehmen die Erwartungen überhaupt erfüllen kann. Da die erhofften Gewinne zunächst ausbleiben, verkaufen viele Anleger ihre Aktien wieder. Diese Verkäufe lassen den Wert der Aktie fallen. Und nun bricht das große Unheil aus. Banker folgen stumpfsinnig dem Herdentrieb und versuchen panisch, ihre Aktien loszuwerden, notfalls sogar unter Wert, damit sie ihre Einsätze nicht komplett verlieren. Die Aktie fällt und fällt. Wir kommen im täglichen Wahnsinn der Finanzwelt. Genau so entstehen große Finanzkrisen. Investoren sehen ein Problem und reagieren panisch, indem sie alle Investitionen abziehen, was wiederum das Problem verschärft. Auch die Dotcom-Blase nach dem Jahrtausendwechsel folgte diesem Muster. Damals begannen Investoren, hohe Summen in kleine Garagenfirmen zu investieren, in der Hoffnung, das nächste Google oder Amazon gefunden zu haben. Als deutlich wurde, dass viele Unternehmen die überhöhten Gewinnerwartungen nicht erfüllen konnten, kam es zu einem beispiellosen Kurssturz. Investoren verloren enorme Summen. In Deutschland schlossen daraufhin diese neuen Märkte komplett. Blink Nummer 3. Die Finanzmärkte sind mitverantwortlich dafür, dass Einkommen ungleich verteilt und Staaten verschuldet sind. Doch schauen wir nicht nur auf die Krisen. Haben die deregulierten Finanzmärkte nicht trotzdem die Weltwirtschaft beflügelt? Die Antwort ist eindeutig nein. Die Politiker, die in den 1970er und 1980er Jahren die weltweiten Finanzmärkte liberalisierten, versprachen den Anbruch eines neuen Zeitalters. Diese Ära ist nun da. Eine Ära der negativen Schlagzeilen, der Bankrotte und der Milliardenverluste, die am Ende stets die Steuerzahler auffangen. Der Grundgedanke liberalisierter Finanzmärkte ist klar. Erfolgreiche Unternehmen sollen durch Investitionen belohnt, nicht profitable Unternehmen dagegen angespornt werden, durch Umstrukturierungen ihre Rentabilität zu erhöhen. Auf diese Weise sollen die Finanzmärkte die Wirtschaft positiv beeinflussen. Stattdessen sind sie selbst zum Krisenherd geworden. Eine Krise jagt die nächste, Banker sind hoffnungslos überfordert und die Banken müssen gerettet werden. Hinzu kommen die massiven Kollateralschäden, die jede Finanzkrise mit sich bringt. So sind Banken seit der Dotcom-Krise zum Beispiel sehr zögerlich, in kleinere IT-Firmen zu investieren. Das ist einer der Gründe, warum das Internet heute von wenigen Giganten beherrscht wird und neue Unternehmen kaum eine Chance haben. Noch schwerer wiegt die Negativentwicklung, die Finanzkrisen in weniger stabilen Staaten auslösen. Besonders häufig sind hierbei Schwellenländer betroffen. Indem internationale Investoren ihr Geld plötzlich massenhaft abziehen, stürzen sie auch solide Unternehmen grundlos ins Chaos und die Regierungen der betroffenen Länder müssen die Scherben aufkehren. Zudem ist die Liberalisierung der Finanzmärkte mit dafür verantwortlich, dass die Vermögensschere immer weiter auseinanderklafft und dass viele Länder hochverschuldet sind. In den 90er Jahren wurden Banker und Manager noch ähnlich bezahlt wie die Mittelschicht. Doch seitdem hat sich ihr Einkommen vervielfacht, während das Gehalt der meisten Menschen bestenfalls moderat anstieg. Auf der anderen Seite müssen viele Staaten während der Finanzkrise horrende Schulden aufnehmen, um kränkelnde Banken zu retten, ihre Kredite zu bedienen und wichtige Güter aus anderen Ländern einzuführen. Die Finanzpolitik der letzten Jahrzehnte hat Millionen von Menschen ihre Jobs gekostet und Länder in den Bankrott gestürzt. Es ist Zeit für einen Ausstieg. Aber wie könnte der aussehen? Blink Nummer 4. Eine Reform des Finanzmarktes sollte mit Bedacht erfolgen. Eines ist klar. Eine Reform des Finanzmarktes muss mit Bedacht erfolgen. Den Banken von heute auf morgen das Vertrauen und die staatliche Unterstützung zu entziehen, kann ebenso verheerende Folgen haben wie das aktuelle Finanzchaos. Dies geschah beispielsweise in Griechenland während der letzten Finanzkrise. Als das Land damals von der Krise erfasst wurde, beschimpften Politiker die Banken als unzuverlässig. Daraufhin verloren viele Privatkunden und Anleger ihr Vertrauen in die Banken und hoben panisch ihr gesamtes Geld ab. Dies machte die Banken allerdings noch instabiler und die Krise breitete sich aus. Bis heute leiden griechische Banken unter einem dramatischen Vertrauensverlust. Eine solche Krisenspirale muss bei einer Neuorientierung der Finanzmärkte auf jeden Fall verhindert werden. Wie müssen Regierungen also vorgehen? Das beste Vorbild für eine regulierte und erfolgreiche Finanzwelt lässt sich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg finden. Damals war die Wirtschaft relativ stabil und das Bankgeschäft schlug keine Kapriolen, die die Existenz tausender Unternehmen und Privatpersonen gefährdete. Während dieser Zeit wurden Banker genauso bezahlt wie andere Arbeitnehmer mit vergleichbarer Ausbildung und ihr Geschäft war als Boring Banking bekannt. Dies war die Zeit, in der das Finanzgeschäft einen geringen, aber soliden Teil der Wirtschaftsleistung erbrachte. In den USA schwankte er etwa zwischen 0,6 und 0,9%. Damals spekulierten Banken noch nicht mit Staatsanleihen und Risikopapieren und konzentrierten sich stattdessen auf ihre eigentlichen Aufgaben. Worin diese bestehen, erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 5. Banken müssen wieder zurück zu ihren Wurzeln finden. Es gab also eine Zeit, als Banken noch nichts mit Casinos gemein hatten, außer dass es in beiden um Geld geht. Und genau dahin sollten wir zurückkehren. Banken sollten sich wieder auf ihre klassischen Aufgaben konzentrieren. Die waren früher durchaus überschaubar. Ihr Kerngeschäft war es, auf der einen Seite das Geld ihrer Anleger zu verwalten und auf der anderen Seite Kredite für reale Projekte bereitzustellen. Dies war besonders wichtig für Neugründungen von kleineren Unternehmen, damit diese überhaupt ins Geschäftsleben einsteigen konnten. Diese Art der Kredite muss also beibehalten werden. Denn mit solchen Anleihen können in der Volkswirtschaft reale Werte erzeugt werden. Aufhören muss hingegen, dass sich Banken gegenseitig Kredite geben und so irreale Vermögensmassen schaffen, die lediglich zum Spekulieren verwendet werden. Banken tätigen täglich unzählige solcher Finanztransfers. Milliarden Dollar, Euro und Yen wandern ständig um den Globus, ohne dabei jemals reale Werte zu schaffen. Eine gute Reform wäre deshalb eine Finanztransaktionssteuer, bei der jede Transaktion mit einer minimalen Steuer von etwa 0,1% belegt würde. Dadurch würden spekulative Handelsgeschäfte abnehmen, nicht aber die Kreditvergabe an reale Unternehmen. Erste Überlegungen zu einer solchen Finanztransaktionssteuer stellte John Maynard Keynes nach der großen Wirtschaftskrise der 30er Jahre in den USA an. Heute wird sie meist mit dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler James Tobin in Verbindung gebracht. Obwohl viele Länder, unter anderem auch Deutschland, dafür sind, wurde eine solche Steuer bisher jedoch nicht eingeführt. Auch der Handel mit Aktien sollte begrenzt werden. Wie wir gesehen haben, lassen sich nicht nur Kleinanleger, sondern auch professionelle Investoren immer wieder unkritisch von der Begeisterung für eine Aktie anstecken. Sie investieren massenhaft Geld, um dann dieselbe Aktie panisch wieder abzustoßen, etwa weil sie ihr Gewinnversprechen nicht einlöst. Enorme Kursschwankungen sind die Folge. Vor allem aber sollte das Geschäft mit Staatsanleihen stärker kontrolliert werden. Hier geht es schließlich nicht nur um einzelne Unternehmen. Anleger können ganze Staaten in die Krise treiben, indem sie deren Anleihen massenhaft abstoßen, zum Beispiel wenn sie mit ihrer Politik nicht einverstanden sind. Die Sicherheit solcher Anlagen schwankt deshalb extrem, was Länder wie Griechenland zusätzlich destabilisiert. Blink Nummer 6. Indem wir die Finanzwelt strenger regulieren, können wir Geld sparen und es für den Klimaschutz einsetzen. Es gibt noch einen weiteren Fehler im System der jetzigen Finanzwelt. Banken spekulieren teilweise mit enormen Risiken. Geht ihr Kalkül auf, werden einige Leute sehr reich. Verzockt sich die Bank jedoch und gerät dadurch selbst ins Schlingern, lässt sie sich gern retten vom Steuerzahler. Das ist nicht nur ungerecht, sondern widerspricht auch der Marktlogik. Es liegt auf der Hand. Banken sollten zukünftig mehr Verantwortung für ihre eigene Rettung übernehmen. Das wäre leicht zu bewerkstelligen. Geldhäuser müssten einfach verpflichtet werden, ihren Eigenkapitalanteil zu erhöhen. Müsste eine Bank proportional zu ihren Finanzgeschäften eine gewisse Menge an Eigenkapital als Sicherheit zurücklegen, würde die Zahl an Geschäften ohne realen Gegenwert schnell abnehmen. Vor der Krise von 2007-2008 hatten viele Banken nur etwa 2% Eigenkapital. Das war viel zu wenig, um sich im Krisenfall selbst zu retten. Allein in Deutschland mussten die Steuerzahler deshalb etwa 200 Milliarden Euro aufbringen, um den übermütigen Bankern unter die Arme zu greifen, die sich so katastrophal verkalkuliert hatten. Es fällt nicht schwer zu überlegen, wo dieses Geld besser investiert wäre. Nehmen wir den Klimawandel, eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Das Klima zu retten kostet enorm viel Geld und oft genug verhindern diese Kosten effektive Maßnahmen. Wenn jedoch Banken weniger häufig mit Steuergeldern gerettet werden müssten, wäre Geld vorhanden, um es in die wirklich wichtigen Dinge zu stecken, zum Beispiel in die Gewinnung von Wind- und Solarenergie. Eine schöne Vorstellung, die berühmten Glastürme der Finanzhochburg Frankfurt am Main würden eines Tages nicht mehr Banker mit unverhältnismäßigen Gehältern beherbergen, sondern Solarenergie- und Elektroautofirmen, die eine tatsächliche Verbesserung der Welt bringen, anstatt sie nur zu versprechen. Das waren unsere Blinks zu Thomas Frickes »Wie viel Bank braucht der Mensch?« Das Wichtigste, das du behalten solltest, ist, dass durch wilde Spekulationen und einen übermäßigen Handel mit Krediten die Banken globale Krisen und ruinierte Staaten hervorgebracht haben. Damit muss Schluss sein. Es gilt, den radikalen Ausstieg aus dem Finanzirrsinn zu wagen und die Banken wieder zu ihren Ursprüngen zurückzuführen. Wie haben dir unsere Blinks gefallen? Wir sind sehr gespannt und freuen uns über eine E-Mail an remember@blinkist.com mit »Wie viel Bank braucht der Mensch?« als Betreff und dann teile einfach deine Gedanken mit uns.